Es ist vorbei.
Ja, Night of the Pots. Es wird die letzte Night of the Pots sein.
Und es wird nie wieder so sein, wie es war.
Ja, wir haben uns dazu durchgerungen, dass wir das auf Eis legen, die Night of the Pots Geschichte.
Doch was soll jetzt geschehen? Wie wird es mit allen Podcastern weitergehen? Wird das Ende für den Podcast in Deutschland sein? Nein, anscheinend nicht. Am 11.11. im Jahre 2017, ab 13 Uhr, wird es wieder losgehen. Die fünfte Night of the Pot steht in den Startlöchern. Anmeldefrist ist bis zum 4. November, wo sich alle Podcaster, die wollen, anmelden können. Vorausgesetzt, es ist genug Platz im Terminplan. Alle Infos dazu findet ihr wie immer auf raucherbalkon.de unter NOTP. Komm auch du und werde ein Teil von
Night of the Pots.
Hallo und herzlich willkommen bei der Sendung mit dem Nerd. Ja, das ist ein Grund zur Freude, weil ich bin ein Stück weit aus dem Rhythmus gekommen, was gar nicht meine Art ist, weil tatsächlich hätte ich gerne einen Rhythmus gehabt, Anfang des Monats eine Sendung mit dem Nerd zu machen und dann irgendwann eine Nerd-Sendung und dann am Ende des Monats den König der Podcasts. Aber das ist aufgrund aktueller Themen einfach ein bisschen aus dem Rhythmus geraten. Wir wollten einfach unsere Besprechung zu Danger and X möglichst auch zu dem Zeitpunkt herausbringen, wo wir sie aufgenommen haben. Deswegen ist das alles diesen Monat ein bisschen nach vorne gerutscht. Und letztes Wochenende, wo ich aufnehmen wollte für eine Sendung mit dem Nerd, hatte ich keine Zeit. Das war einfach, wir waren im Urlaub gewesen, irgendwie bis Mitte der Woche erst an der Ostsee für einen Tag. War sehr stressig, aber auch sehr schön. Und dann nochmal so für anderthalb Tage nach Erfurt zur Familie meiner Freundin. Hab da irgendwie zwei Nächte bei meinen Schwiegereltern verbracht. Das war ganz nett. Man sagt ja immer, war gar nicht so schlimm, wie man sich das vorgestellt hat. Und ich glaube, das ist so, ja, ich hatte halt noch nie so richtig Schwiegereltern. Das ist vielleicht, also so richtig, richtig, richtig echte Schwiegereltern, wo man wirklich merkt, okay, mit denen habe ich jetzt vielleicht ein paar Jahre mehr zu tun. Da muss man sich ein bisschen anders drauf einstellen. Ich habe einen ganzen Haufen Themen. Ich gebe euch schon mal eine Vorwarnung, vor den Themen kommt noch ein bisschen Hausmeisterei. Aber ich kann mal eben so grob durch meine Themen durchgehen. Und zwar werde ich heute ein paar Worte verlieren zum Donjon-Hörspiel aus dem Schweizer Radio. Dann habe ich gesehen, die erste Hälfte der ersten Staffel von The Tick, mehr ist momentan noch nicht da, einer Amazon Originals-Serie basierend auf den gleichnamigen Comics. Dann gibt's im Comic-Bereich ein Fanzine, was ich zumindest mal empfehlen möchte. Ich habe nicht geschafft, alles zu lesen, werde aber trotzdem ein paar Worte drüber verlieren, nämlich The Legend of Gay Zelda. Fand ich von der Idee einfach ganz witzig. Dann mache ich die 7. Ausgabe von Captain Berlin, die ist jetzt kürzlich erschienen. Der neue Asterix ist da, Band 37, der ist just gestern rausgekommen. Aufnahmedatum ist, ich glaube, heute ist der 20. Oktober, kommt wohl ganz gut hin. Der ist eben gestern erschienen, Nummer 37. Ich habe ihn gerade eben erst noch kurz vor der Sendung schnell gelesen. Ich habe ihn auch erst seit gestern Abend. Und dann rede ich noch ein bisschen über die Reihe Boo Halloween Stories von Monkey Brains, um noch so eine kleine Empfehlung für Halloween zu geben. Dann gibt's noch die bekannte Nerd-Nerd-Programmvorschau. Das ist diesen Monat nicht mehr viel. Eine Sendung kommt nächste Woche noch. Da reden wir dann gleich am Ende der Sendung drüber. Gut, dann möchte ich zuerst zur Hausmeisterei kommen. Was ihr am Anfang der Sendung gehört habt, war der Trailer zur nächsten Night of the Pots, die wieder mal am Tag stattfinden wird. Eigentlich wurde Mitte des Jahres irgendwie gesagt, ja, wir machen das nicht wieder, und das fand ich sehr schade. Also ich mache bei der letzten Night of the Pots, wurde auch gesagt, ja, das wird einfach zu stressig und wir schaffen das nicht mehr und die Begeisterung ist nicht mehr da. So, bei den ersten paar Instanzen haben sie das Programm noch relativ problemlos vollgekriegt. Und das ist natürlich ein Stück weit immer, hat ein bisschen nachgelassen mit der Zeit. Also dann war nicht immer sofort die Teilnehmerliste voll und manchmal ist denen kurz vor knapp auch noch jemand abgesprungen. Das kann halt passieren. Ist natürlich ärgerlich, aber naja, das Leben spielt einem manchmal auch echt Kapriolen. So, und das bei den Jungs, die das da veranstaltet haben, das ist so ein bisschen der Raucherbalkon, der das macht. Das Podcast-Projekt Raucherbalkon, dann ist bei denen so ein bisschen die Lust denen auch vergangen, wo sie auch gesagt haben, na, ich will eigentlich mit dem Podcast noch ein bisschen kürzer treten und irgendwie habe ich nicht mehr so viel Zeit davon. Und jetzt kam Gott sei Dank irgendwie vor ein paar Wochen die Meldung, ja, wir machen wieder Night of the Pods und Kati und ich werden gemeinsam, nee, nicht gemeinsam, jeweils einzeln teilnehmen. Also ich glaube, ich habe irgendwie einen 16-Uhr-Slot mir gewünscht. Also man kann die nicht fest buchen, wie es früher gewesen ist, sondern man kann die sich wünschen und dann wird am Ende dann eben zugeteilt. Und wer es dann nicht will, der will es dann halt eben nicht. Zumindest habe ich so verstanden. Ich habe mir den 16-Uhr-Slot gekrallt und Kati dann mit ihrem Podcast-Projekt schläfst du schon entsprechend am Ende. Das ist das Thema oder der Plan. Das Ganze wird stattfinden am 11.11. Das ist St. Martin, St. Martin. Oder eben auch der Beginn von Karneval. Je nachdem, was euch mehr liegt, ist euch überlassen. Ich finde beides scheiße. So, da sind wir am Start. Also einmal mit Nerd, 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 Kati und ich. Und was Kati mit Schläfst du schon macht, weiß ich noch nicht. Da haben wir noch nicht drüber gesprochen. Vielleicht lädt sie sich auch jemand komplett anderes ein. Das müssen wir nochmal gucken. Aber Kati wird definitiv bei Nerd, Nerd, Nerd mit am Start sein. Da haben wir schon drüber gesprochen. Vielleicht hole ich mir auch jemand anderes. Ganz hundertprozentig sicher sind wir da noch nicht. Weil bis dahin auch noch ein bisschen Wasser durch die Ems fließt. Wie man bei uns in Rheine gesagt hat. Hier in Stuttgart ist es der Neckar. Ist auch schön. Vor allem hier unten der Max-Eitsee, wenn man noch einen Kilometer runter geht, ist der Max-Eitsee. Das ist richtig toll da. Stuttgart hat seine schönen Ecken. Man kriegt bloß keine Luft. Gut, dann hat es ein paar weitere Veröffentlichungen außerhalb gegeben, die, an denen ich teilgenommen habe. Und zwar hat es mehrere Geschichtenkapseln gegeben. Ich spreche ja gelegentlich mal so ein Intro ein für eine Geschichtenkapsel. So, diese Geschichte ist geschrieben worden von und gesprochen worden von und herzlichen Glückwunsch. So, aber ich habe in einem Hörspiel mitgewirkt vom Tim Süß, der den unter anderem den Podcast macht auf dem Holzweg, momentan in der Pause. Und der hat ein Hörspiel geschrieben namens Hinter dem Hügel, wo ich eine Rolle sprechen durfte, ist ein richtig, richtig, richtig tolles Hörspiel geworden. Hat mir richtig viel Spaß gemacht, diese Rolle zu sprechen. Und die Geschichte selber ist auch richtig, richtig gut. Wir haben uns das in einem so kapselintern angehört. Und also wir waren alle total baff, was Tim aus den einzelnen Spuren und aus der Geschichte gemacht hat. Jede Person in der Kapsel, die da dran beteiligt gewesen ist, hat echt das Beste gegeben, was da war. Und das ist richtig, richtig gut geworden. Mit einer jungen Sprecherin, die die Hauptrolle spielt. Also es ist ein junges Mädchen in der Hauptrolle namens Sika und ich glaube die Tochter einer Autorin und Sprecherin, der Blubberfrosch, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das nämlich die Lille, die Hauptrolle spielt und das ist halt, es ist sensationell, also hört es euch an, ich kann es euch echt empfehlen, ihr könnt auf den Blog von der Geschichtenkapsel gehen, geschichtenkapsel.de oder ich setze euch auch einen Link in die Shownotes. Da könnt ihr dann direkt mal draufklicken in die Shownotes, richtig, richtig gut. Dann gibt's noch über den restlichen Oktober verteilt Folgen mit den Weltuntergangs-Haikus, die wir veranstaltet haben. Und da ist es eben so, da könnt ihr mich auch regelmäßig hören. Ich habe, glaube ich, auch irgendwie so 10 Haikus eingesprochen und die werden dann über die Folgen verstreut. Ja, Haikus sind halt auch so kleine japanische Gedichte, hätte ich fast gesagt, so aus 5, 7 und nochmal 5 Silben. Und da sind teilweise sehr lustige, aber auch teilweise sehr, sehr nachdenkliche Haikus eingegangen von externen und internen AutorInnen und das macht sehr viel Spaß zu hören. Es ist sehr, sehr bunt auch vorgelesen von, ja, allen möglichen Kapsellanerinnen und das macht sehr viel Spaß und da war ich eben auch mit dabei. Dann hat es noch beim Schläfst du schon Podcast ein paar Auftritte von mir gegeben und ich glaube, heute am Sonntag, wo diese Folge hört, erscheint auch nochmal eine Weltuntergangs Schläfst du schon Folge. Also alles irgendwie im Rahmen dieser Aktion Weltuntergang von der Geschichtenkapsel, die jetzt im Oktober eben auch stattfindet. Da müsstet ihr in der letzten Sendung mit dem Nerd auch den Trailer gehört haben. Ja, das war es erstmal so. Eines habe ich noch vergessen zu erwähnen. Wir, Kati und ich heißt das, nehmen am Nebensprechen Adventskalender teil, der genau wie letztes Jahr, ich weiß nicht, ob es den im Jahr davor schon gab, der im letzten Jahr schon mal stattgefunden hat. Und zwar im kompletten Dezember, vermute ich. Kati und ich machen da was. Allerdings rufen wir hier bei Nerd, Nerd, Nerd auch auf, Gastbeiträge einzuschicken. Also wenn ihr Lust habt in unserer großen, und die kündige ich jetzt schon mal an, weil es sind auch nur noch 8 Wochen bis Weihnachten. Ah! Wenn ihr Lust habt, daran teilzunehmen, wir möchten nämlich eine große Nerd-Nerd-Weihnachtsgala veranstalten. Also es ist unser Weihnachts-Special, unser alljährliches, findet eben auch wieder statt. Und da könnt ihr dran teilnehmen, wenn ihr möchtet. Ihr könnt einen bis zu 10-minütigen Beitrag einsprechen, alleine mit Freunden oder auch mit Leuten über Skype. Oder denkt euch einfach irgendwas aus. Es ist komplett themenfrei. Also ihr kennt Nerd-Nerd-Nerd, die Sendung widmet sich im Grunde genommen allem, was irgendwie Nerd-Themen betrifft. Und ihr könnt aus dem Fundus schöpfen oder macht einfach irgendwas Eigenes. Die Sendung selber wird auch eher so ein bunter Blumenstrauß. Und wenn ihr Lust habt, in unserer Weihnachtsgala dabei zu sein, lade ich euch herzlich ein. Wie gesagt, maximal so 10 Minuten. Sonst wird die Sendung auch zu lang. Und wir haben sowieso schon einiges uns so ausgedacht, Kathi und ich. Kathi und ich werden eben durch die Sendung führen, machen so ein bisschen Dönkes zwischendurch und moderieren dann auch die Beiträge an. Und ihr könnt selbst dabei sein, wenn ihr möchtet. Also ich lade euch herzlich ein, meldet euch einfach auf den bekannten Kanälen. Wenn ihr da noch Informationen braucht, findet ihr alle Kontaktadressen auf nerdnerdnerd.blogsport.eu oder auf Twitter ist es nnn-podcast und das sind so die direktesten Kanäle, wo ihr mich garantiert findet. Nicht unbedingt die Facebook-Adresse nehmen, weil das nehme ich nicht mehr so häufig in den Augenschein. Eine E-Mail ist auch möglich, aber so Twitter ist ganz praktisch oder eben hier unter diese Sendung auf dem Blog posten unter nerdnerdnerd.blogsport sowie willkommen beim Sport .eu ist das, ne? Also nicht Blogspot.eu, da kommt ihr nirgendwo hin, das gibt's glaube ich gar nicht. Und ja, im Zweifelsfall würde ich es auch über den Feed sehen, also wenn ihr es irgendwie bei Nerd-Sendung oder ich habe keine Ahnung, aber da wo der Feed eben auch liegt, da könnt ihr es unter Umständen auch versuchen, aber probiert's mal wirklich über Twitter, da sehe ich's auf jeden Fall. Das wären so bis jetzt erstmal so meine Hausmeistereien. Und zum Abschluss der Hausmeistereien habe ich noch eine Audiopostkarte bekommen, nämlich von der lieben Lara, der Auslandsschweizerin. Die war nämlich unterwegs auf Malaga und hat mir eine sehr, sehr schöne Audiopostkarte geschickt. Und ja, sie war ein bisschen beleidigt, weil ich habe ihr eine Audiopostkarte zurückgeschickt. Und ich möchte mich nochmal entschuldigen, weil mir da in der Situation einfach entfallen ist, wo sie im Urlaub gewesen ist. Das lag aber auch daran, dass wir da schon irgendwie 20 Minuten im Stau standen und vor uns so, weiß ich nicht, so 8 Autos vor uns ein schlimmer Unfall passiert ist und da war ich ein bisschen irritiert und deswegen möchte ich mich nochmal in aller Form entschuldigen. Sie war auf Malaga. Ich mag auch gerne Eis.
Nerd, nerd, nerd. Hier ist der gewünschte Audio-Pushkarte von der Lara, die gerade auf dem Alcazampa de Malaga ist. Das ist ein, soweit ich das der Broschüre entnehmen kann, ein Monument, keine Burg. Und ich blicke gerade so ein bisschen teilweise auf die Stadt Malaga. Hier ist übrigens für den geneigten Zuhörer, der mich nicht gerade direkt beim Form der Stimme und vom Akzent erkennen kann, die Auslandsschweizerin, die Lara. Und ich blicke, wie gesagt, auf einen Teil von Malaga, unter anderem auch auf den Leuchtturm und auf den das Meer, weil na, Leuchtturm, Meer passt, ne? Und so ein bisschen Hafen, klar, passt auch. So die Dreieinigkeit, ne? Und ja, es sieht sehr schön aus. Das Meer ist extrem azurblau. Ich war noch nicht baden, nein. Und es ist warm. Wärmer als in Deutschland. Und falls ihr euch fragt, wo ist Malaga? Südspanien. Andalusien genau genommen. Die Hauptstadt Andalusiens. Oder die größte Stadt, zumindest jedenfalls eine wichtige Stadt von Andalusien. Und ja, ich bin hier seit Montag. Heute ist Freitag. Morgen geht's nach Ronda, das ist so ein bisschen Bergstädtchen. Gestern war ich in Neria und ja, mir geht's hier super. Ich genieße mein, was der Stefan jetzt gleich sagen wird, Birkwick. Zumo in Leche, also quasi Saft mit Milch vermischt, das ist total lecker. Egal, was der Stefan nach diesem Audiokommentar sagt, das ist total lecker. Und ja, an dieser Stelle möchte ich auch gerade, da Stefan ja jetzt auch bei der Kathi lebt, die liebe Kathi grüßen. Richte mir ganz schöne Grüße an die Kathi aus. Hast du verstanden? Ja. Okay, ganz liebe Grüße aus Malaga von der Lara.
Du wirst von der verstreiten Spinne gebissen am Arm. Du lebst als Bogenschütze mit der Fam auf einer Farm. Du bist grün und groß und muskulös. Zum Glück sind deine Hosen reißfest und du nicht entblößt. Marvel sagt hi, Marvel sagt hi. Du willst ein Superheld sein, Marvel sagt hi, willkommen Club, stell dich jetzt in unsere Reihe. Marvel sagt hi, Marvel sagt hi. Du willst ein Superheld sein, Marvel sagt hi, willkommen im Club, stell dich jetzt in unsere Reihe. Du verkaufst Waffen, bist geläutert und wirst selbst zur Waffe.
dann baust du Killer-Roboter, machst die Erde fast platt, huh? Du stehst vor deine Ideale und wirst dafür ein Schild. Du stehst für Freiheit, aber arbeitest für Agent Hill. Marvel sagt hi, Marvel sagt hi. Du willst ein Superheld sein, Superheld sein. Marvel sagt hi, Marvel sagt hi. Willkommen im Club, stell dich jetzt in unsere Reihe. Marvel sagt hi, Marvel sagt hi. Du willst ein Superheld sein, Superheld sein. Marvel sagt hi, Marvel sagt hi. Willkommen im Club, stell dich jetzt in unsere Reihe. Du bist eine russische Spionin oder nordischer Gott. Du bist ein AI und hast einen Vibranium-Kopf. Du bist Binder, Wegeland oder dimensionhüpfender Zauberer eines alten Kultes, der über Alchemie, Magie und Verwirrendes weiß. Oder schrumpfst dich so wie eine Ameise klein. Marvel sagt hi, du willst ein Superheld sein, Marvel sagt hi, willkommen im Club, stell dich jetzt in unsere Reihe. Marvel sagt hi, du willst ein Superheld sein, Marvel sagt hi. Willkommen im Club, stell dich jetzt in unsere Reihe.
Das war der Marvel-Song von Happy. Happy hat gerade wieder neue Songs gemacht, die ich ja ganz toll finde. Den Marvel-Song könnt ihr neben all den anderen neuen Songs, wie zum Beispiel Atom O Vision, wo im Video riesige Ameisen die neue Heimatstadt des Nords Stuttgart angreifen, über Spotify und Amazon und iTunes hören, kaufen und toll finden. Die Links dazu gibt es in den Shownotes der Sendung. Marvel sagt hi.
Ja, dann geht's hier auch passend weiter mit einem Hörspiel, wo wir das Thema ja auch schon ausführlich hatten heute schon, und zwar mit dem Hörspiel von Don John. Und da bin ich wirklich zu meiner großen Überraschung angeschrieben worden vom schweizerischen Radio. Ich kann auch euch gleich auch meinen Eindruck schildern, den ich gewonnen habe, als ich diese Mail bekommen habe. Und zwar war diese E-Mail überschrieben mit: Sehr geehrter Herr Nerd. Das war schon so, so der erste Moment, wo ich dachte, was ist das überhaupt? Und war vom Redakteur im schweizerischen Radio für Hörspiel. Ich habe den Namen jetzt gerade vergessen, lasse ich gleich die lustige Computerstimme nachsagen. Ich kriegte so einen Lückentext. Und ich gehe ganz fest davon aus, dass der Guteste sich einfach irgendwie an Google gesetzt hat und gesagt hat, oh, jetzt suche ich mir mal ein paar Comic-Podcasts raus, und hat einfach mehr oder weniger, ja, die Sachen rausgesucht, und das war nicht wirklich ein Text an mich, sondern es war halt ein Lückentext, wo der Guteste, will ich mir gar nicht vorwerfen, weil so wird gearbeitet, weil einfach ein Lückentext da ausgefüllt worden ist, und den haben einige gekriegt an dem Vormittag, und da wurde eben hingewiesen auf das jetzt im Oktober gelaufene oder noch laufende, ich weiß es gerade gar nicht, Don John Hörspiel. Don John ist ein französisches, franco-belgisches Comic, ich weiß gar nicht, ob es von Louis Trondheim nur gezeichnet ist. Ich glaube, das sind zwei Leute. Ich glaube, Trondheim zeichnet es. 12 und 50 Bände, was mich so ein bisschen daran gehindert hat. Und das muss ich gleich dazu sagen, das zu lesen, weil ich habe Don John nicht gelesen. Das ist, war mir einfach zu viel. Nicht, weil es mich nicht interessiert. Ich glaube, das würde mich sehr interessieren. Ich habe von Trondheim ja auch Ralf Askam, ich weiß gerade gar nicht, wie man es ausspricht, den ersten Band gelesen und fand es auch ganz großartig, und Don John geht so ein bisschen in diese gleiche Richtung. Und die Prämisse ist eben, es gibt diesen großen Dungeon, wo so ein bisschen rollenspielartig immer so die Abenteurer reingehen, um eben Schätze zu rauben und Monster zu töten. Und das Ganze ist aber irgendwie so ein Vergnügungspark. Und die Ente Herbert ist da so der Hausmeister, der das ganze Blut wegputzt und die Knochen und all das und dies und das. Und es ist, also das ist so ein bisschen so die Prämisse dieser Geschichte. Daraus wurde eben jetzt vom Schweizerischen Rundfunk ein Hörspiel produziert. Ich habe es bis heute leider nur geschafft, die erste Folge zu hören. Ich habe alle Folgen bekommen, schon Wochen vor der Erstausstrahlung, wahrscheinlich genauso wie alle anderen, die diese Mail gekriegt haben. Also glaubt nicht, wenn ihr so eine Mail kriegt, seid ihr besonders, sondern ihr seid dann einfach nur einer von vielen. Und hab's aber leider bisher nur geschafft, eine von den 5 Folgen zu hören, einfach weil momentan einfach derartig viel durcheinander geht hier. Da war einfach nicht mehr genug Zeit dazu, das noch alles zu schaffen. Es ist aber sehr witzig und es ist ein sehr gelungenes Hörspiel. Also was ich von der ersten Folge heraus sagen kann, es gibt die Serie, die 5-teilige Serie, ich glaube inzwischen komplett auf der Homepage des Schweizerischen Rundfunks. Auch da werde ich mal einen Link in die Shownotes packen und da könnt ihr euch auch nochmal reinklicken. Das ist wirklich gelungen, also zumindest die erste Folge ist es das und ich habe auch gehört, dass es relativ nah am Comic sein soll. Wie gesagt, ich in Unkenntnis der Vorlage kann da nicht mehr zu sagen. Es ist schade, dass das öffentlich-rechtliche Fernsehen, der öffentlich-rechtliche Rundfunk im Moment so ein bisschen am Straucheln ist in der Schweiz. Da gibt's ja jetzt auch den Volksentscheid und es sieht momentan echt schlecht aus dafür, dass dieser Rundfunkbeitrag, den es in der Schweiz auch gibt, bestehen bleibt. Und es ist eine ziemliche Sauerei, dass in der Schweiz der öffentliche Rundfunk so schlecht angesehen. Ich finde öffentlich-rechtlichen Rundfunk und auch öffentlich-rechtliches Fernsehen extrem wichtig. Und ich bin auch bereit, dafür Geld zu bezahlen. Ich bin kein Autofahrer, aber eine Straßenampel und eine Autobahn brauche ich auch, damit ich mein Essen bekomme und damit ich sicher durch den Straßenverkehr komme. So, das sind so Dinge, ne? Ich brauche eine Autobahn, damit ich meine Pakete geliefert bekomme. Das sind alles Dinge, die werden aus Staatskassen bezahlt durch Steuern und Abgaben. Und ich bin aber selber kein Autofahrer. So, also dieses, ja, ich gucke das nicht, kann eigentlich kein Argument dafür sein, diesen Rundfunkbeitrag abzuschaffen. Ne? Also das möchte ich dazu sagen. Also das ist, also dieses Argument, ich guck's ja nicht und das ist eh Staatsfernsehen, das sind einfach die dümmsten Argumente für oder gegen den Rundfunkbeitrag, den es überhaupt gibt. Rundfunkbeitrag bezahlen ist richtig. Es ist schweineteuer in der Schweiz, das kostet irgendwie fast 400 Euro im Jahr. Das ist sicherlich ein Problem. Also dann eben die Entsprechung in Franken. Aber wie gesagt, macht euch da mal Gedanken drüber. Öffentlich-rechtliches Fernsehen, öffentlich-rechtlicher Rundfunk ist sehr, sehr wichtig. Das zu dem Thema. Nächstes Thema habe ich gesehen, die ersten jetzt schon zur Verfügung stehenden 6 Folgen von The Tick. The Tick ist ein Comic, was glaube ich 1993, 94 das erste Mal veröffentlicht worden ist, von Robert Englund geschrieben und gezeichnet auch in dem ersten Volume.
Die Comics sind sogar von 1988. 1994 startete die Zeichentrickserie Du Genie.
Und es war damals schon so ein bisschen die Parodie auf Superhelden, also so ein Typ in einem großen blauen Zeckenkostüm, der also sehr in so einer sehr abstrusen Welt eben Superheldenabenteuer erlebt. Die Serie weicht ein Stück weit auch von der Comicvorlage ab. Es ist eben nicht so eine lustige, drollige Superheldenwelt, wo The Tick eine Parodie ist, sondern in dieser Welt, in diesem Universum gibt es Superhelden ganz normal. Also das ist eine ganz alltägliche Nummer. Ja, auf jeden Fall hat diese Stadt schon länger keine Superhelden mehr gesehen, weil die irgendwann mal vom Obermods The Terror alle mit einem Schlag vernichtet worden sind. Und die Superhelden haben sich da einfach irgendwann nicht mehr blicken lassen. Die Pyramid Gang heißt sie, glaube ich. Ich bin so unheimlich schlecht mit Namen, die ich nur einmal gehört habe. Haben so ein bisschen die Kriminalität in dieser Stadt übernommen, angeführt vom Oberschurken Ramses und Holla, da hast du sie nicht gesehen. Und also, es ist alles so ein bisschen so, ja, es gibt keine Superhelden mehr und Superhelden sind da auch alle irgendwie registriert und bekannt und es ist halt sehr ungewöhnlich für diese Stadt. Das ist irgendwie 20 Jahre her oder sowas, dass es da den letzten Superhelden gegeben hat. Ne? Und es geht also erstmal so ein bisschen um den jungen Arthur, der eben so ein Trauma erlebt hat, nämlich bei diesem Happening, dass die Superhelden der Stadt getötet worden sind, war er halt zugegen und sein Vater wurde dabei getötet. Und auch der Vater, den er eben sehr idealisiert hat, der so ein großes Vorbild gewesen ist, der ist eben damit eben verstorben und Arthur hat's mit angesehen. Und er ist seitdem so ein bisschen auch neben der Spur. Also man merkt, er hat deutliche Angstzustände und es fällt ihm also wirklich schwer, mit anderen in Kontakt zu treten. Aber er hat so die Idee, dass The Terror, gespielt übrigens von Jackie Haley, der auch Rorschach in Watchmen gewesen ist und übrigens auch in Preacher mit dabei ist, einer weiteren Amazon-Serie, was ich ganz witzig finde. Also der scheint wohl irgendwie von Amazon gebucht worden zu sein, dass The Terror noch am Leben ist. Und das ist alle sagen nein, also wir haben seine Zähne gefunden und der ist definitiv tot und du bildest dir das ein. Aber er hat so ein bisschen so eine Verschwörungstheorie im Kopf und will das alles beweisen. Und auf einer von seinen Ermittlungstouren gerät er eben wieder an diese Pyramid Gang, die einen experimentellen Kampfanzug oder sowas klauen wollen und kann das irgendwie mit Hilfe von The Tick, dem er da zum ersten Mal begegnet, auch verhindern und gerät dann eben auch an diesen Anzug schlussendlich. Und es geht also in diesen ersten 6 Folgen vorrangig eben um diesen Anzug, der so ein bisschen das MacGuffin wird dann, dieser Mottenanzug wird dann aber eben auch zu Arthurs Superheldenidentität und The Tick taucht immer mal wieder in seinem Leben auf. Also, weiß ich nicht, Arthur geht irgendwie in den nächsten, was ist das, Tante-Emma-Laden. So, ich weiß gar nicht, ob es da einen amerikanischen Begriff gibt, der irgendwie in seiner Nachbarschaft ist. Und The Tick sitzt da irgendwie und spielt Karten oder ich glaube irgendwie ein Brettspiel oder sowas, keine Ahnung. Und das ist, also The Tick stromert immer um ihn herum und man weiß gar nicht, was das soll. Vor allem, weil Arthur ja auch so ein Problem mit Superhelden hat. Also am Anfang kann man sich auch vorstellen, dass The Tick nur in seinem Gedächtnis auftritt, aber irgendwann fängt er eben auch an, mit den anderen Figuren um ihn herum zu interagieren. Und das macht es einfach auch so interessant, weil man einfach überhaupt nichts über The Tick weiß und nichts gesagt bekommt. Er ist halt einfach irgendwie da und ist irgendwie schräg und aufdringlich, aber irgendwie auch mega sympathisch dabei. Das ist so eine sehr widersprüchliche Figur. Und also ich habe den, der hat so einen unheimlichen Namen, unheimlich komplizierten Namen, der Typ. Aber der hat eben die Statur, der hat das Kinn für The Tick. Ich hätte mir zwar auch gewünscht, dass Patrick Warburton die Rolle nochmal spielt. Der hat die Rolle ja damals in der ersten Live-Action-Serie gespielt. In den Anfang der 2000er Jahre gab es da, glaube ich, mal so 9 oder 10 Folgen, die dann auch in Amerika relativ zügig abgesetzt worden sind. Also ich hätte mir nochmal Patrick Warburton in der Rolle gewünscht, hab ihn aber nicht bekommen, aber der Typ ist auch richtig, richtig gut. Also auch mit dieser heroischen Stimme und dies und das und hast ihn nicht gesehen. Und es ist einfach, ich fand die Serie am Anfang ein bisschen sperrig, also gerade die erste Folge, da muss man wirklich reinkommen, weil es auch der Pilot ist. Und dann wird dann die zweite Folge gestartet, wo das Kostüm von The Tick auch nochmal anders aussieht, wenn man es für die richtig echte, richtige laufende Serie dann nochmal angepasst hat. Und da wird einfach mal im flapsigen Spruch drüber gegangen. Und das ist genau der Ton. Es ist sehr ironisch, es ist sehr witzig. Es ist nicht so parodistisch wie die Comics. Also die Comics sind dann nochmal einen Tacken comichafter, comicartiger, wesentlich. Ja, die Comics sind comicartig, ja, aber wirklich so eher so cartoonig, also in dem Sinne, dass sie wirklich funktionieren wie so ein, weiß ich nicht, also Freakazoid ist ein gutes Beispiel dafür, wie die Comics auch zum Teil sind. Also Freakazoid und The Tick könnten einen guten Crossover machen. Ich weiß nicht, ob das schon passiert ist oder ob man das mal ins Auge fasst. Ich bin ja sowieso dafür, dass Freakazoid mal wieder einen Reboot bekommt. Och, ich hätte mir auch einen Freakazoid-Comic in der New 52 gut vorstellen können. Wäre mutig gewesen, von Warner Bros. DC das zu machen. Nun ja, oder überhaupt die Figur mal wieder beleben. Schönen Gruß an Steven Spielberg. Nun ja, wir reden aber hier über The Tick. Die Serie ist verhältnismäßig trashig, also ist schon so ein Stück weit, also die Ausstattung ist angemessen, Special Effects sind so auf Fernsehniveau, aber eben auch nicht auf Fernsehniveau von heute, sondern vielleicht von vor 10 Jahren. Also The Flash, was eine richtige Fernsehproduktion ist, sieht einen Tacken besser aus, auch nicht viel, aber ein bisschen. Also gerade wenn Flash dann anfängt, irgendwie sehr schnell zu rennen und das Ganze dann in Slow Motion übergesetzt wird und dann nur noch CGI ist, dann sieht auch The Flash scheiße aus. Aber insgesamt hat The Flash schon ziemlich gute Spezialeffekte und da kommt The Tick nicht so ganz ran. Man sieht also irgendwie, dass die vielleicht Amazon das ganze Geld in American Gods gesteckt hat. Das war sehr üppig mit den Special Effects. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es reicht und es reicht auch für das Level dieses Charakters. Denn es ist schon irgendwo ein Stück weit eine Sache, ist, glaube ich, von Sony co-produziert. So, ja, wir gucken mal, was an Superhelden noch verfügbar ist. Jetzt ist ja gerade irgendwie der große Hype und das packen wir auch noch mit auf die Mattscheibe. Und ich finde dafür, dass The Tick Anfang der 90er Jahre eine Indie-Comic-Reihe gewesen ist, nicht bei einem großen Verlag, ich glaube in New England Comics, wo die Reihe ja, glaube ich, heute noch erscheint, so, das ist eben jetzt kein Superman, das ist kein Batman, das ist weit davon entfernt, aber in den 90ern war es halt irgendwie en vogue, aus Indie-Comics auch Trickserien zu machen. Also es gibt irgendwie auch eine 40-teilige Trickserie von The Tick, so, und dann hat es das eben auch gegeben, so ein bisschen auch in der Hoffnung, na, vielleicht können wir so an den Erfolg anknüpfen, die Turtles in den 80ern hatten, so mit Spielzeug. Es gibt natürlich auch Tick-Spielzeug, ist ganz klar, aber man hat das nie wirklich geschafft und auch die erste Serie hat es irgendwie nur auf 9 oder 10 Folgen geschafft und davon sind, glaube ich, im ersten Anlauf nicht mal alle im amerikanischen Fernsehen gelaufen. Sie könnte ein bisschen zackiger sein, es ist also nicht, für mich ist es nicht absurd genug, es könnte absurder sein, als es ist, und es ist eigentlich eher so eine Superhelden-Sidekick Geschichte, aber eben aus der Sicht des Sidekicks, also Arthur ist eben die zentrale Figur und auch sein Anzug funktioniert hier ein bisschen anders. Und auch die Tatsache, dass er diesen Anzug hat, funktioniert ein bisschen anders als in den Comics. Ich habe neulich das erste Heft nochmal gelesen und da hat Arthur diesen Anzug halt einfach schon und trifft dann auf The Tick mit dem Wunsch, eben sein Sidekick zu werden. Und das ist hier ist Arthur eigentlich eher so Sidekick wider Willen und muss sich in diese Heldenrolle, dieses Heldentum sich auch überhaupt erstmal, ja, verdienen, ist vielleicht falsch gesagt, aber muss sich darüber erstmal klar werden, möchte er ein Held sein. Und naja, das wird er. Die Serie ist witzig, die Serie ist überdreht, das liegt aber vor allem an Jackie Haley, der einen unheimlich schönen Bösewicht spielt. Und man erkennt ihn halt so ein bisschen an der Mundpartie. Er ist komplett geschminkt als The Terror. Er hat so eine, ich hab den Namen vergessen von der gutesten, eine Handlangerin mit so Elektrokräften, die immer wieder auf Arthur rumhackt und immer diesen Anzug von ihr möchte. Es gibt einen, so einen Punisher-Verschnitt, der irgendwie auch noch unterwegs ist, so eine Mischung aus Punisher und Batman. Auch ein ziemlich stereotypischer Charakter, aber dabei so unheimlich treffend. Und eben auch einen Superman, der noch da ist. Und es gibt eben im Hintergrund Hinweise darauf, dass das alles gar nicht so 0815 ist, wie es am Anfang scheint. Denn dieser Anzug hat auch noch seine, also der Anzug, den Arthur eben hat, der hat auch noch so seine Finessen und seine Hintergrundgeschichte. Und das wird hoffentlich jetzt in der zweiten Hälfte der Serie aufgedeckt, die ab Februar, glaube ich, laufen soll. Da kam neulich die Ankündigung, Staffel 2 ab Februar. Und ich kann es gar nicht erwarten. Also das ist wirklich eine Serie. Es fängt ein bisschen sperrig an und man muss auch The Tick mögen und auch so diesen Humor mögen. Und vielleicht ist es aus der Perspektive heraus gar nicht schlecht, dass die Serie nicht ganz so überdreht ist, wie es die Comics sind, sondern dass man sich da doch noch ein bisschen zurücknimmt. No one grins like Zidane, bucks up chins like Zidane. No one has those incredible fins like Zidane, for there's no Zora here half as manly as the son of our great King Dorfan. You can search all the coral and algae, but Zidane is the best in the sea and on land. No one swims like Zidane, flexes his limbs like Zidane. No one rushes to help flood victims like Zidane. I'll do all that I can to assist arch champion. My, what a guy, that's Zidane. Give 5 rocks, give 10 rupees. Zidane is the best in the anemone.
Whoa.
No one fights like Zidane, works through nights like Zidane.
In a shark attack, nobody bites like Zidane.
I'm unrivaled in rampant enthusiasm. Ha!
10 points for Zidane.
When I was a lad, my dear sister told me of the Hylian champion named Link. Now a century later, I'll fulfill her dream, and I'll help him save us from the brink.
No one dives like Zidane, saves our lives like Zidane.
No one makes us feel warm and alive like Zidane.
I use seaweed in all of my decorating.
Whoa.
My, what a guy, Zidane.
Gut, hier geht's jetzt mit Comics weiter. Das ist ja auch schön, ne? Dass in einem Comic-Podcast auch nochmal über Comics geredet wird. Kommt selten vor hier, aber inzwischen versuche ich mich da wieder so ein bisschen zu steigern. Ich habe heute ein paar Sachen für euch. Angefangen mit einem Fanzine, The Legend of Gay Zelda. Und es ist so, ich habe immer so ein bisschen so ein gespaltenes Verhältnis zu Fanzines, weil wenn man nicht gerade hingeht und sagt, ja, wir schreiben Artikel zu einem bestimmten Thema oder versuchen, ich meine, ich schreibe selber für ein Fanzine, ne? Also Low-Tech 64 ist nichts anderes als ein Fanzine, wenn es auch einen anderen redaktionellen Anspruch hat als ein, in Anführungszeichen, einfaches Einmal-Fanzine oder so. Es ist nochmal ganz anders. Wir arbeiten halt eben redaktionell journalistisch, wohingegen, also Comic-Fanzines ja auch einfach oft nur Dinge abdrucken, die ihnen zugesendet werden. Und das ist auch so ein bisschen mein Eindruck bei The Legend of Gay Zelda. Eine Sammlung von Zelda-Fan-Comics, ich sag mal so, also die Fähigkeiten der einzelnen Zeichnenden ist durchaus unterschiedlich und es ist alles gut, was hier drin steckt, aber man sieht, wo vielleicht auch so halb professionell gearbeitet wird, wo Leute sich schon im Zweifelsfall ein bisschen mehr mit Rasterfolie auseinandergesetzt haben, was im Manga-Bereich ja auch ganz beliebt ist. Ich habe insofern ein Problem mit dem Heft, weil es halt rüberkommt wie Fanfiction. Ne? Natürlich ist es Fanfiction, ne? Also Geschichten im Zelda-Universum, im schier unendlich großen Zelda-Universum von Fans geschrieben. Natürlich ist es irgendwo Fanfiction, aber man versucht dem Ganzen so einen, ja, so einen queeren Anschlag zu geben. Und da trifft es für mich auch in den Geschichten, die hier stattfinden, oft in so Slash-Fiction ab. Und es geht, glaube ich, nicht so explizit zu, wie es in Slash-Fiction sonst zugeht, also wo man einfach irgendwie, weiß ich nicht, Riker und Picard in irgendwelchen pikanten Bett-Szenen gezeigt werden. Das kann man mögen, das ist auch vollkommen legitim, aber für mich ist das eben nichts. Und es geht ein Stück weit in diese Richtung. Mit am süßesten finde ich die beiden Geschichten aus dem Breath of the Wild Kosmos, wo es Link eben mit Sidor zu tun bekommt, dem Fischprinzen von den Zora. Der hat ja dann also sofort so ein Gaston-Lied gespendiert bekommen, was ihr gerade übrigens auch gehört habt, das war das Lied, dieses irgendwas like Sidor, weil der halt, also der ist sofort irgendwie so als so ein Stück weit so ein, also der ist halt unheimlich sexy, der Typ, also das ist halt so ein großer, stämmiger, roter Fischmensch und sehr enthusiastisch, sehr positiv, sehr, sehr mutig und sowas, also all das, was im Lied auch beschrieben wird, und man hat natürlich sofort angefangen, diese beiden Charaktere Link und, also den Breath of the Wild Link und Sidon, wie es im Szene gesagt wird, zu shippen, also eben dann auch, googelt nicht danach, es ist Regel 34, wenn es existiert, wenn es das gibt, existiert auch Porno dazu, und das ist exakt das, also wenn ihr sowas mögt, more power to you, aber wenn ihr sowas nicht mögt, googelt nicht danach. Es ist für mich so ein, also für mich war es ein zweischneidiges Brett, also weil es irgendwo, also Fanfiction ja, und dem Ganzen einen romantischen Charakter zu geben, auch, aber so dieser Slash-Fiction-Shipping-Charakter hat mir persönlich nicht gefallen. Nicht, weil ich es eklig finde, wenn sich zwei Männer küssen oder zwei Frauen. Das ist mir im Zweifelsfall sogar egal. Das ist so ein Teil des Internets und auch dieser Fandoms, die mir ehrlich gesagt aufstoßen, weil es dann mit den Figuren selber nichts zu tun hat. Also da, wo Figuren das schon mitbringen und wo es im Universum verankert ist, finde ich es super perfekt. Also ich liebe Serien, die queer sind und Charaktere, die queer sind. Aber wenn es in die Figuren nicht reingehört, wenn es das Universum auch nicht hergibt, dann hat's für mich auch, also dann ist es für mich nur noch so die Pointe, und diese Pointe ist es leider bei vielen, ach guck mal, die küssen sich ja. Und dann denke ich, ja, dann ist die Geschichte es auch nicht das irgendwie auch nicht wert, gelesen zu werden, wenn das die einzige Pointe ist. So, wenn das im Universum selber passiert oder sind zwei gleichgeschlechtliche Charaktere, die sich dann küssen und zueinander finden, das ist genau das, was ich möchte. Also das ist, weil es das zu selten gibt. Oder auch Liebesgeschichten, die ganz selbstverständlich mit einem heterosexuellen Paar erzählt werden, auch mal mit einem queeren Paar erzählt werden. Das ist die Abwechslung, die ich möchte, aber die möchte ich eigentlich in den Universen selber. Und es ist eigentlich ist es traurig, dass Fans sich das dazu denken müssen. Das ist so dass das Universum, also Zelda gibt das nicht her. Also ich habe sogar den Eindruck, dass das Breath of the Wild ein Stück weit so einzelne Aspekte hatte, die dem eher entgegengewirkt haben. Also es gibt da eine Transperson, die eigentlich eher als Witzfigur herhalten muss. Und das fand ich auch nicht witzig. Also das habe ich dann im Let's Play gesehen, und das sind dann so Dinge, so, also wenn queere Menschen, LGBTQ plus Sternchen, hast du nicht gesehen, Menschen, so als Witzfiguren dargestellt werden, dann ist das nicht dann ist das nicht fair. Und wenn Fans sich das dann dazu denken müssen, um es vollständig zu machen, die Geschichten selber sind toll und niedlich, zum Teil sehr gut gezeichnet, zum Teil etwas Fan-Comic-artiger gezeichnet, zum Teil sehr professionell. Alles in Schwarz-Weiß, was ich ein bisschen schade finde, weil es ist ein digitales Comic, da hätte man mit Farbe arbeiten können. Keine Ahnung, ob es eine farbige Version gibt, die ich nur nicht entdeckt habe. Es hätte wahrscheinlich mit Farbe sehr viel gewonnen. Man kann das Ganze runterladen aus dem Internet für Umme. Erstmal von itch.io. Also eine Plattform, wo es halt vorrangig Computerspiele gibt, da gibt es aber eben auch Zines und Schriftstücke und noch Comics. Da gibt es das grundsätzlich für umsonst. Ich glaube, ansonsten kostet das irgendwie $2. Also ist immer noch sehr erschwinglich, wenn man das Geld dafür ausgeben möchte. Sind irgendwie um die 50 Seiten. Es sind also auch ordentlich Content dabei. Und ja, also kann ich es empfehlen. Es gibt nichts da drin, weswegen man es nicht empfehlen könnte. Also in dem Sinne, wenn ihr im Gegensatz zu mir vielleicht so Slash-Fiction und Shipping mögt. Ich mag es als Genre nicht. Nicht inhaltlich. Inhaltlich ist das vollkommen okay. Dann ist das definitiv was für euch. Es ist aber, wie gesagt, eher Fanfiction auf dem Niveau. Und also es gibt diesen japanischen Begriff Doujinshi. Ne? Sowas ist das in der Richtung. Nur halt eben mit vielen verschiedenen. Ja, es ist empfehlenswert, aber meins war es nicht. Dann geht's hier weiter mit Captain Berlin Nummer 7. Der ist jetzt auch vor kurzem erschienen. Aus dem Weißblech Verlag. Ich habe ihn gerade hier. So. Da kann ich nämlich gleich mal die Credits vorlesen. Geschrieben und gezeichnet ist es unter anderem von Jörg Buttgereit, Levin Curio und gezeichnet sind die Geschichten in der Regel von Levin Curio heißt der, genau. Auch von Levin Curio und Reihenzeichnung. Dann von Rainer F. Engel und ich glaube, da ist noch eine Person namens Marte dabei, die die Farbe gemacht hat. Und das sind so die Kreativen in der Geschichte, also Jörg Buttgereits Captain Berlin eben. Es ist Trash, das ist richtig. Und jetzt gibt es wieder Leute, die sagen, nicht immer dieser Trash-Begriff. Doch, es ist es halt. Und es ist auch okay so. Ich mag den Begriff. Dieses Mal bekommt der urdeutsche Superheld eben mit dem horriblen, menschenverderbenden VHS-Mann. Und die ganze Geschichte ist so eine Analogie auf die Zeit, als Videofilme, gerade Horror- und Monsterfilme, ja, so als Negativbeispiel dafür gegolten haben, die Jugend zu verrohen. Also ich kenne das aus meiner eigenen Kindheit, als dann plötzlich in irgendwelchen Aktenzeichen XY-Sendungen gezeigt worden ist, wie Jugendliche und Kinder halt eben Horrorfilme geguckt haben und das angeblich nachgemacht haben. Wo ich denke, was? Was? Ich habe als Kind extrem viele Horrorfilme geguckt und Filme, für die ich eigentlich zu jung gewesen bin. Auch Nucky-Dye-Filme. Und weiß ich nicht, ich bin nicht losgezogen, habe irgendwelche Leute umgebracht. Glaube ich zumindest. Das ist eben hier genau diese Analogie und wir erleben diese Diskussion seit, ich glaube, ungefähr 15 oder 20 Jahren, jetzt mittlerweile ja auch im Bereich Videospiele, die Comics waren in den 50er Jahren ein Problem und das ist halt immer wieder, also irgendein Medium, ganz zu Anfang waren es auch Bücher, wo den Büchern der Eskapismus angekreidet worden ist und Bücher sind so schlimm und Lesen verdirbt die Menschen und hast du nicht gesehen und genauso ist es eben mit den Videokassetten passiert, ne, weil plötzlich jeder an diese Videokassetten noch rankommen konnte, weil man konnte die halt genau teilen, Gewaltspiele, also eben auch kleine pixelige Ballerspiele waren dann auch schon plötzlich dazu gedacht, die Menschheit zu verrohen. Und daraufhin ist eben auch der VHS-Mann eine Analogie und das ist sehr gut gelöst, sehr witzig gemacht, so wie Captain Berlin eben auch, wie man ihn eben kennt. Es ist eine Superman, ich will mal zaghaft ausdrücken, Parodie, weil auch Captain Berlin ist Journalist und Redakteur bei einer kleinen Zeitung und dass da Elemente von Superman drin verbaut sind, lässt sich nicht leugnen. Zeichnungen von Rainer F. Engel sind auch wunderbar. Also das ist, das passt auch sehr gut auf den Superhelden, genau. Ich habe leider noch nicht geschafft, in die Liga deutscher Helden reinzugucken. Ich war ja von Austrian Superheroes sehr begeistert und die Liga deutscher Helden ist ja so ein bisschen der deutsche Ableger dieser österreichischen Serie, spielt ja zumindest im gleichen Universum. Ich habe es noch nicht geschafft, das zu lesen. Reiche ich vielleicht nochmal nach oder wenn es da mal ein Sammelband gibt, gleich die ersten 4 oder 5 Hefte, je nachdem, wie viele sie sammeln. Und ich bin auch mit Austrian Superheroes ein bisschen im Rückstand, habe glaube ich auch nur das erste Volume gelesen bisher. Aber Captain Berlin ist für mich ein Dauerbrenner und da wird auch jedes neue Heft gekauft und das ist hier wieder ein starker Beweis dafür, dass das auch ist ein würdiger Vertreter, dass das deutsche Superhelden, ne, und auch wenn er sich natürlich und die Kritik kriegt sowohl die Liga deutscher Helden als auch Austrian Superheroes, eben auch Captain Berlin mit. Es ist natürlich vom amerikanischen Superhelden inspiriert, aber durch den Lokalkolorit eben dann doch sehr deutsch oder eben hier wie in diesem Fall sehr berlinerisch. Zweite Geschichte hier in diesem Heft geht dann eben um Captain Berlin, der gegen Zombies kämpft. Und ist auch sehr witzig und es sind so diese Eastside-Zombies, wie sie hier genannt werden. Seine Erzschurken sind wieder da, Ilse von Blitzen, genau. Und die anderen, das ist also zum Teil wirklich sehr abgedreht, sehr abgespaced. Und für mich sind das, also momentan finde ich, ist Captain Berlin ein guter Ersatz so für diesen Silver Age, Bronze Age, Superman, aber eben in witzig und mit diesem wunderbaren, ja, Grindhouse, Bahnhofskino, Humor und auch mit diesem Stil eben auch ein Stück weit. Und im gleichen Zuge möchte ich nochmal eine Dokumentation empfehlen. Die müsste es noch geben in der Arte Mediathek. Die heißt, eine Dokumentation namens das VHS Imperium. Also wie eben die VHS überhaupt den Siegeszug antreten konnte. Das ist eine sehr amerikanische Dokumentation. Da hat Jörg Buttgereit aber auch ein oder zwei kurze Auftritte, wo er was dazu sagen darf. Und wo wir gerade schon beim Thema Jörg Buttgereit sind, weil hier ist gerade Captain Berlin, müsste es eigentlich auch noch geben. Das VHS-Imperium ist nur noch verfügbar bis zum 31. Oktober. Also das könnt ihr noch gucken bis Halloween. Zum Ausstrahlungszeitraum müsste es der 22. sein. Also ihr habt jetzt noch ein paar Tage, das zu gucken. Und dann gibt es ebenfalls in der Arte Mediathek eine weitere Dokumentation namens Cinema Perverso, wo es also ganz explizit um das Bahnhofskino und die Trashfilm und Exploitation und Grindhouse Kultur in Deutschland geht, eben auch in der Arte Mediathek, und die ist noch bis zum 14. Dezember verfügbar. Also bei VHS Imperium müsst ihr euch ein bisschen beeilen, ist eine sehr gelungene Doku, eben mit einem kurzen Auftritt eben auch von Jörg Buttgereit, und in Cinema Perverso kommt er sogar ein paar Mal öfter zu Wort, was ganz angenehm ist, weil er diese Zeit halt aktiv miterlebt hat und Filme dort auch gesehen hat. Das sind zwei sehr, 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 sehr gute Dokumentationen. Wie gesagt, VHS Imperium, ein bisschen so ein amerikanischer Blick, Cinema Perverso eher der deutsche, und beides zusammen ergibt ein sehr gutes Bild des Trash und Exploitation Horrorfilms auch. Auf jeden Fall reingucken, nicht verpassen, wenn ihr Fans dieses Podcasts seid, seid ihr auch Fan dieser beiden Dokumentationen. Auf jeden Fall reingucken. Ja, dann geht's jetzt auch direkt weiter mit dem In-Thema diese Woche. Es ist, vielleicht habe ich ein Stück weit auch so weit lange gewartet mit der Sendung, dass ich den neuen Asterix damit abdecken konnte. Heute Morgen erst gelesen, Asterix in Italien, Band Nummer 37, geschrieben von Jean-Yves Ferry, ne? Ich bin Französisch, und Didier Conrad. Also das neue Team, was jetzt schon seit ein paar Jahren am Werk ist, die machen ja jetzt, das ist glaube ich deren dritter Band, eben nach Asterix bei den Pikten, der Papyrus des Caesar und jetzt eben Asterix in Italien. Und es ist eigentlich nicht Asterix in Italien, sondern eigentlich eher Obelix in Italien. Denn durch einen, ja, mehr oder weniger zufälligen Zufall der Zufälligkeit wird Obelix Wagenlenker in einer ja, Rallye, möchte ich fast schon sagen, quer durch Italien. Er kommt also im eigenen Dorf zufällig an so einen Rennwagen, und zufällig rennt dann auch noch ein Bote durchs Dorf, der sagt, oh ja, meldet euch an für das große Wagenrennen in Italien, irgendwie von Monza nach Neapel, glaube ich, ist die Strecke in mehreren Etappen. Und Obelix hat es irgendwie gerade auch satt, immer so die zweite Geige zu spielen, und sagt, warum ist Asterix immer die Hauptfigur? Ich möchte jetzt auch mal was erleben. Lass mich diesen Wagen lenken. Das ist mein Wagen, ich will teilnehmen. Lieber Majestix, lass mich teilnehmen. Und gesagt, getan, die beiden reisen also rüber mit dem Wagen und nehmen dann auch an diesem Rennen teil. Es erinnert ein bisschen so an die Wacky Races, eine alte Hanna-Barbera-Serie, wo so Cartoon-Figuren in so ganz wilden Gefährten durch die Pampa fuhren und sich gegenseitig so ein bisschen ausgebotet haben. Und das passiert hier eben auch. Es ist sehr witzig, so die einzelnen kleinen Konkurrenten zu sehen, so aus den verschiedenen. Es gibt Markonen, was wohl irgendwie Süddeutsche, Südgermanen sind. Ich hätte jetzt gesagt Schwaben, keine Ahnung. Vielleicht korrigiert mich gleich die lustige Computerstimme. Nerdy, wie sie ja heißt, was die Markonen wirklich sind. Nee. Sie werden hier als Südgermanen vorgeschlagen. Es gibt Anspielungen auf Mad Max, es gibt Anspielungen auf zahlreiche andere Dinge, so wie man Asterix-Hefte eben kennt. Der Literaturkritiker vom öffentlichen Rundfunk, Dennis Scheck, hat das Ganze gestern schon als das literarische Ereignis des Tages angekündigt. Wo die liebe Laraka auf Twitter sagte, wie viele Ereignisse hat denn so ein Tag eigentlich? Also da wird mit Superlativen um sich geworfen in der Literaturkritik wie nichts Gutes, und er war da auch sehr enthusiastisch gestern in seinem Radiobeitrag beim Südwestfunk. Ja, der 37. Asterix ist um Ecken besser als der 36. Also Papyrus des Cäsars hat mir ja gar nicht gefallen. Wenn ihr euch an meine Review von vor ein paar Jahren erinnert, ich fand's wirklich nicht gut. Also das war wirklich so ein Ding, wo ich dachte, ich habe den 36. noch nicht gekauft, sondern habe mir den, glaube ich, irgendwo in der Bücherei ausgeliehen und habe mir dann auch nicht geholt hinterher, weil ich gesagt habe, nee, sorry, da gebe ich kein Geld für aus. Hat der riesigen Verkaufszahl dieses Heftes keinen Abbruch getan. Aber besonders gut weggekommen ist das Heft wirklich nicht. Und Dennis Scheck meinte, und ich würde es gerne nochmal nachrecherchieren, dass ihm der Band auch sehr gut gefallen hätte. Weiß ich nicht. Also hundertprozentig gut weggekommen sind die letzten beiden Hefte nicht. War so ein gespaltenes Bild der ersten beiden. Aber so momentan, so seit gestern, seitdem das Ding raus ist, es hat einen verhältnismäßig positives Bild bei mir hinterlassen, was andere darüber gesagt haben. Und ich kann dieses Bild teilen. Ich habe oft herzhaft gelacht. Ich habe wirklich Spaß gehabt. Und also ich war auch ein bisschen skeptisch. Ich bin ja auch so ein alter Skeptiker. Ich so, das war wirklich gut. Ich bin sehr oberkritisch und schlag das Heft auf und habe sofort auf der ersten Seite einen Lacher. So, wo ich dachte, okay, fängt gut an. Und die Dynamik zwischen Asterix und Obelix stimmt. Und sie streiten sich nicht. Das war eine Kritik, glaube ich, damals bei Nerdwana, so bei dem ersten neuen Asterix, dass sie sich halt das ganze Heft über andauernd streiten würden. Und das eben nicht zu den Charaktereigenschaften dieser beiden Figuren gehört. Und das ist hier auch aufs Mindestens reduziert. Das passiert einmal, gucken die sich kurz an, und das war es dann auch. Und ansonsten sind Asterix und Obelix ja genau das Team, was man haben möchte. Es erinnert also wirklich so ein Stück weit auch an die besten Zeiten von Asterix und Obelix. Und das macht es ganz angenehm. Die Namen sind witzig übersetzt, also da, wo man ganz genau weiß, okay, das können keine original französischen Namen sein, sondern sind eingedeutschte Namen, da passt es. Es gibt am Ende so einen kleinen Twist, den siehst du von 1000 Metern. Also ich habe mich bei dem Twist am Ende so ein bisschen erst geärgert, weil ich davon ausgegangen bin, dass er schon früher kommt. Und dann kam erst so ein kleiner Twist und dann dachte ich, ach, schade, doch nicht. Und dann kam der Twist am Ende aber doch. Es geht um den maskierten italienischen, römischen Wagenlenker, dass der eben eine andere Identität hat, als man das vielleicht am Anfang meinen könnte. Und also dieser Twist kommt dann am Ende doch noch. Und das fand ich dann doch sehr ärgerlich, dass man das also so offensichtlich gemacht hat, dass man diesen Twist dann noch mit eingebaut hat. Also das ist halt nicht besonders geschickt gemacht worden. Zeichnerisch hat es immer noch so diesen, also gelegentlich so einen kleinen Disney-Einschlag. Also dass Asterix gerade mit seinen Äuglein manchmal so ein bisschen aussieht wie eine Disney-Figur. Das Problem habe ich hier also immer noch. Man sieht es auf dem Cover auch ganz gut. Also er könnte hier also auch ein Kumpel von Mickey Mouse sein. Obelix ist relativ gut getroffen. Es gibt so eine Massenszene, wo es so eine Massenkarambolage mit den Wagen gibt. Das hätte Uderzo besser gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also diese eine große Panel über eine halbe Seite, wo die Wagen so ein bisschen ineinander reinfahren. Das hätte Uderzo besser hingekriegt. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Durch die Bank weg ist es aber gut geworden. Das ist, glaube ich, so ein Panel, das mir wirklich sauer aufgestoßen ist. Von den Farben her ist es also auch gewohnt. Es ist im Grunde genommen ein richtiges Asterix-Heft. Und ich fand es ganz witzig, als ich das gestern Abend erstmal aufgeschlagen habe, um reinzugucken, wie es anfängt, wo ich sagte, ob es wohl anders anfängt als die anderen Asterix-Hefte. Und auch so ein bisschen darauf anzuspielen, dass da immer diese ersten beiden Seiten drin sind. Nach dem Motto, hier ist Asterix, hier ist Majestix, hier ist Methusalix und Miraculix und Idefix und hast du nicht gesehen und das kleine unbeugsame Dorf. Kati guckte mich dann an und sagte, und ist es drin? Und ich sag, na, du wirst lachen, es ist tatsächlich nicht drin. Also diese ersten beiden Seiten, wo man eben die Britannia sieht und mit den ganzen kleinen römischen Besatzungsdörfern, das ist tatsächlich nicht drin. Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, mein Gott, das ist der 37. Band Asterix. Wer die jetzt noch nicht kennt, weiß ich nicht, holt euch halt einen alten, die werden ja immer wieder neu aufgelegt. Aber ich sag mal so, ein Stammlesende von Asterix, die brauchen diese Einführung auch nicht mehr. Also das ist ganz klar. So, das ist unnötig. Das ist, wir sind einfach in einer Zeit, wo Asterix und Obelix zum, ja, wie soll ich das sagen, zur internationalen popkulturellen DNA gehören. Das ist vielleicht nochmal so als Bottomline dazu. Ich find's wieder gelungen. Also lohnt sich. Kostet, glaube ich, im Softcover 6,90 €. Kann man nichts mit falsch machen. Ist ein großes Album. Ich habe das Softcover, weil ich habe nicht einen einzigen Asterix im Hardcover. Da fange ich jetzt auch nicht mehr mit an. Wie gesagt, meine Sammlung ist sowieso relativ stückehaft. Ich müsste so ohnehin sehr viel Geld investieren, um das mal irgendwann vollständig zu machen. Gelesen habe ich es aber weitestgehend alle mal in der Bücherei. Also mir fehlen da, glaube ich, auch, also nicht eins, fehlt mir tatsächlich. Aber tatsächlich besitzen tue ich nur vielleicht ein Drittel oder sowas aller Hefte. Und das reicht mir auch. Wie gesagt, weil jede gut sortierte Bibliothek sollte das haben. So, jetzt gehe ich nochmal in die Themen. Genau, ich habe noch das Halloween-Thema offen. Nämlich so ein bisschen meine Comic-Empfehlung für dieses Jahr ist die Reihe Boo Halloween Stories von Monkey Brands. Ist eine rein digitale Serie, die es bei Comixology gibt, glaube ich, für $2 pro Heft. Und es sind Anthologien, die so ein bisschen nach dem Tales of the Crypt im Prinzip erzählt werden. Zumindest die ersten Hefte ist das noch so, wo noch so ein Erzähler ist, so eine Rahmenhandlung auch passiert und dann sehr viele, sehr diverse, verschiedene Geschichten erzählt werden. Und das ist jetzt, glaube ich, just diese Woche am 18. Ist die neue Ausgabe erschienen. Ich hatte noch keine Gelegenheit, die aktuelle Ausgabe zu lesen, möchte aber einfach mal ungesehen diese Reihe empfehlen. Wie gesagt, gibt's, glaube ich, exklusiv von Monkey Brain oder Monkey Brains, ich weiß gerade gar nicht. Ist eine sehr traditionelle Reihe, hat auch einen eigenen Twitter-Account, boo_comics, glaube ich. Auf jeden Fall mal reingucken, Leseprobe oder irgendwie sowas. Also da sind wirklich sehr, 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 sehr gruselige Halloween, es fliegt hier gerade ein Hubschrauber vorbei, Halloween-Geschichten dabei. Sehr witzige, sehr bunte, sehr düstere, also so ein bisschen alles dabei und von Heft zu Heft auch immer sehr viel Abwechslung. Das eben mein Lesetipp für Halloween, für die dunkle Jahreszeit, auch so ein bisschen, wenn ich mal wieder ein bisschen gruseln möchte. Gibt's eigentlich immer jedes Jahr, irgendwann im Oktober kommt eine neue Ausgabe für diese Anthologieserie. Definitiv mal reingucken. Große Empfehlung meinerseits. So. Und jetzt schiele ich mal eben auf die Zeit und es neigt sich auch dem Ende hier zu. Also das ist jetzt langsam auch mal gut gewesen. Ich glaube, das sollte euch entschädigen für die letzten paar Wochen, wo es immer so ein bisschen sporadisch gewesen ist. Ich gehe noch eben in die Nerd und Nerd Programmvorschau. Dankeschön. Und da gibt es nämlich, also ich kann euch die Sendung für nächste Woche sagen, danach ist noch nicht weiter was geplant. Nächste Woche gibt es eine neue Sendung König der Podcasts. Ja, wir haben wieder vorproduziert. Kurz vor meinem Umzug haben Daniel und ich uns nochmal hingesetzt und haben weiter produziert. Es kommen also noch ein paar Sendungen. Ich glaube, für den Rest des Jahres dürftet ihr versorgt sein. Und nächste Woche am 29. erscheint 20. Folge König der Podcasts zum Thema, ich glaube, Destroy All Monsters und Attack All Monsters. Und Attack All Monsters ist auch bekannt unter dem Namen Godzilla's Revenge. Das ist der Schlimme. Genau. Das ist das Programm für nächste Woche. Wir hatten nicht viel Spaß. Vielleicht ihr aber beim Hören. Ist eine neue Stimme dabei. Der Maurice ist dabei. Ein bekannter Kollege, Freund, Kumpel von Daniel. Der hat so ein bisschen so seinen Erstkontakt mit Podcasten und auch mit den Godzilla-Filmen. Und da sprechen wir so ein bisschen drüber. Maurice wird die nächsten paar Sendungen dabei sein. Ein bisschen nebenher. Er sitzt daneben und sagt mal ein bisschen was. Also viel ist es nicht. Aber das gibt's eben nächste Woche am 29.10. Gut, und jetzt fehlen mir nur noch meine Previews. Genau, so, Previews, waren wir denn meine Previews? Die auch irgendwo aufgeschrieben. Ist jetzt auch nicht so viel. Zwei Dinge. Und zwar gibt's ab Dezember im Boom Verlag, Boom Studios, gibt's zwei Serien, die sind jetzt momentan angekündigt, nämlich einmal eine neue Comic-Serie zu Roccos modernes Leben und auch neue Comics zu Rugrats. Bei Rocco steht uns ja der Reboot TV-Film, Special, irgendwas ins Haus. Da wird's neue Comics geben dazu, also wahrscheinlich zum Reboot dann auch passend, nach dem Motto, ja, die Figur ist wieder bekannt, dann machen wir jetzt da auch mal weiter. Und ich glaube, die Rugrats werden auch nochmal rebootet. Ich weiß nicht, ob als Serie oder auch als TV-Special, ich glaube fast als Serie. Arnold kriegt, glaube ich, auch jetzt irgendwie diesen Herbst noch den Jungle-Movie, der kommt jetzt auch, glaube ich, zu Thanksgiving, irgendwann im November, läuft dieser seit 15 Jahren angekündigte und in Arbeit sich befindliche Jungle-Movie endlich im Fernsehen. Und es kann eigentlich auch nicht mehr lange dauern, bis Real Monsters als Reboot angekündigt wird. Da warte ich jetzt auch noch drauf. Dann hat man so die heilige Dreifaltigkeit ein Stück weit, also dieser frühen Nickelodeon-Cartoons, also eben Rocco, Rugrats und Monsters wieder zusammen. Hey Arnold, ja, so als All-Time-Favorite, aber fällt für mich so ein bisschen raus. Also ich rede da schon über diese Class-Geek-Supo-Cartoons, eben Rocco. Und also die auch die ersten vier Staffeln Simpsons übrigens gemacht haben, Class-Geek-Supo, die sehen ja auch ganz anders aus als der Rest, die Simpsons. Das ist so ein Tipp. Ab Dezember geht's da eben weiter. Das heißt, Rocco könnt ihr schon bestellen. Bei den Rugrats weiß ich gerade gar nicht, ob die auch im Dezember starten, glaube aber nicht. Ich glaube erst im nächsten Jahr. Aber Rocco könnt ihr, glaube ich, schon bestellen. Und das nächste, was ihr vielleicht, glaube ich, auch schon bestellen könnt, es gibt im Februar geht das los, auch von Boom. Na, heute ist es ja aber boomig. Könnt ihr ein Graphic Novel bekommen, nämlich Bodhi Troll. Also das von J.P. Foskett, der mittlerweile auch schon bei Marvel unterwegs ist, noch zwischendurch mal My Little Pony zeichnet. Der hat ja seine eigene Figur Bodhi Troll damals, ich glaube, bei Red 5 Comics gestartet. Die hatten den ersten Band, glaube ich, in Einzelheften rausgebracht und dann auch ein Sammelband gemacht. Zwischendurch nochmal so Einzelhefte gemacht und dann gab es von Bodhi Troll Fuzzy Memories, glaube ich, von einem neuen Volume ein Heft. Und dann ist die Serie eingestellt worden, was ich damals sehr ärgerlich fand, weil ich habe die Serie unheimlich geliebt. Also ich liebe Bodhi Troll. Ich habe den ersten Band hier tatsächlich gerade im Regal stehen. Will den demnächst nochmal neu lesen auch. Und Boom druckt diese erste Serie nach, vervollständigt die zweite und es gibt, glaube ich, noch mehr Bonusmaterial in dem Heft. Also es sind mindestens zwei Volumes Bodhi Troll in diesem Graphic Novel Dingen drin. Und ich finde es schön, dass Bodhi Troll endlich ein Zuhause gefunden hat, vor allem nachdem Red 5 ja mehr oder weniger, den Betrieb auch eingestellt hat. Also die machen ja, glaube ich, gar nichts mehr oder nur was sehr Sporadisches. Ist halt ein Hobbyprojekt. Die beiden Macher, wenn ich mich komplett täusche, sind nebenher noch berufstätig. Das ist so dieser amerikanische Traum vom eigenen Comicverlag, der da also wirklich verwirklicht wird ein Stück weit. Und deren Zugpferd Atomic Robo ist ja dann auch weggegangen. Die machen ihren Kram jetzt inzwischen alleine. Und ja, dementsprechend wurde dann erst Bodhi Troll ein bisschen zum Zugpferd, nachdem der Atomic Robo weg war. Und Bodhi Troll haben sie dann auch mehr oder weniger eingestellt. Lang und klanglos. Und das wird also demnächst behoben durch den Sammelband von J.P. Foskett. Und da auf jeden Fall zugreifen. J.P. Foskett hat zwischendurch, ich glaube, ein oder zwei Hefte gemacht zu Rocket Raccoon und Groot. Zeichne gelegentlich My Little Pony, manchmal auch Cover und so weiter und so fort. Also das ist für mich einer meiner liebsten Comic-Kreativen überhaupt. Und da darf man ein Auge drauf werfen, wenn man so dieses funny, cute and weird mag. Also das ist so dieses die Beschreibung. Also Figuren haben alle so große, runde, niedliche Köpfe und große Augen. Und das ist das, was es eben auch bei Bodytroll gibt. Und da, wie gesagt, gerne zugreifen. Bodytroll aus dem Verlag Boom im nächsten Jahr. Ja, und ich glaube, ich bin fertig für heute. Das war's. Ich verbleibe mit einem freudigen Auf Wieder Nerd. Hier nochmal eben der Hinweis, bevor ich jetzt hier auf Tschüss, auch Tschüss sage, auf unseren Adventskalender, beziehungsweise auf unsere große Weihnachtsgala. Adventskalender machen wir ja nicht. Sendet irgendwie einen Gastbeitrag von maximal 10, 15 Minuten ein, je nachdem, was euch einfällt, themenfrei. Und dann wird das im Idealfall hier bei uns in unserer großen Weihnachtsgala auch gesendet. Ein Sendeschluss ist Ende November, je nachdem. Wenn ihr Fragen habt, mich einfach kontaktieren und dann wird das schon. Gut, aber das war's jetzt wirklich. Auf Wieder Nerd!
Die Sendungen im Nerd Podcast Network sollen auch zukünftig für euch kostenfrei bleiben. Ihr könnt uns unter anderem durch das Spenden von Aufwohne-Kredits unterstützen. Die Links dazu findet ihr am Rand des Blogs. Auf unseren Amazon-Wunschzetteln wartet daneben viel Review-Material für kommende Sendungen. Ebenso könnt ihr über Feedback, Fragen oder Themenvorschläge direkt Einfluss auf den Inhalt der verschiedenen Sendungen nehmen. Wie ihr uns erreichen könnt, findet ihr auf nerdnerd.blogsport.de. Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns. Vielen Dank.
Ich sag ja, man kriegt keine Luft. Nein, ich hab mir was da verschluckt. Ich bin der Evil Knievel des Wassertrinkens.